Wer Christus nachfolgt, wird früher oder später merken, dass das Leben mit ihm nicht nur aus Freude und Frust besteht, sondern auch mit Missverständnissen, Ungerechtigkeit und verborgenem Schmerz verbunden ist. Petrus, der ehemalige Fischer mit einem erstaunlich klaren geistlichen Blick, hilft uns zu verstehen, wie Gottes große Heilslinie, von der Neugeburt über das Wachstum im Leben bis hin zur gemeinschaftlichen Gemeinde, gerade in Zeiten des Leidens sichtbar wird. Wenn wir sein erstes Schreiben als Ganzes betrachten, entdecken wir, dass unsere Schwierigkeiten nicht ein zufälliger Nebenschauplatz sind, sondern ein geplanter Teil von Gottes Regierung und seiner starken Hand, durch die er uns formt, aufbaut und durch uns seine Herrlichkeit ausstrahlt. Gottes Ziel, ein gebautes Haus und ein priesterliches Volk. Wenn Petrus von unserer Wiedergeburt spricht, öffnet er den Blick sofort über das Persönliche hinaus. Gott schenkt uns nicht nur eine neue innere Geschichte, er verfolgt ein viel größeres Ziel. Aus Menschen, die aus Barmherzigkeit wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung sind, formt er etwas Gemeinsames, etwas Sichtbares in dieser Welt. Ein einzelner Stein ist wertvoll, aber noch kein Haus. Ebenso ist ein einzelner gläubiger Priester kostbar, doch das Herz Gottes ist auf ein gemeinsames Priestertum und ein geistliches Haus ausgerichtet. So heißt es, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Gottes Wunsch mit deinem Leben ist deshalb untrennbar mit seiner Absicht für die Gemeinde verbunden. Gott möchte ein aufgebautes Haus und ein Priestertum als Ausdruck seiner selbst. Sowohl das Haus als auch das Priestertum müssen etwas Kollektives sein. Darauf weisen die vier Kollektivbegriffe in Vers 9 hin, Geschlecht, Priestertum, Nation und Volk. Dieses geistliche Haus entsteht nicht durch äußere Organisation, sondern durch inneren Lebensprozess. Petrus verknüpft das Ablegen alles zerstörerischen Verhaltens, alle Schlechtigkeit und alle Arglist und Heucheleien und Neidgedanken und alle üblen Nachreden mit dem Verlangen nach der unarglistigen Milch des Wortes. Wo das Wort Christi aufgenommen, verinnerlicht und genossen wird, wächst Christus selbst in uns heran. Aus rohen Steinen werden geformte Steine, aus isolierten Einzelnen wird eine gefügte, tragende Struktur. Diese Umwandlung ist oft still, manchmal schmerzhaft, aber sie bringt eine Schönheit hervor, die nicht aus menschlicher Kultur stammt, das Wesen Christi, das in einer Gemeinschaft von Glaubenden Gestalt annimmt. Petrus verdichtet dieses Ziel in vier großen Sammelbegriffen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das zum Besitz erworben wurde, damit ihr die Tugenden dessen hinaus verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Kein Wort davon ist privat. Geschlecht, Priesterschaft, Nation, Volk, das sind Namen für ein Miteinander, für ein von Gott geformtes Wir. Gott möchte nicht nur, dass du ihn kennst, sondern dass durch ein ganzes Volk sichtbar wird, wie er ist, seine Heiligkeit und Sanftmut, seine Treue und Barmherzigkeit, seine Wahrheit und seine Freude. Darum ist unsere Errettung nie nur ein Rückzug in eine innere Sicherheit, sondern immer auch eine Berufung in einen gemeinsamen Ausdruck. Wer aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen ist, findet sich nicht in einem privaten Lichtkegel wieder, sondern in einem von Gott erhellten Raum, in dem andere mitstehen. Dort lernen wir, einander zu tragen und uns von Gott einfügen zu lassen, auch wenn unsere Kanten anecken. Gerade dieses gemeinsame Gefügtwerden ist ein Teil seines Werkes. Es schenkt tiefe Ermutigung, dass Gott dein persönliches Wachstum im Leben nicht gering achtet, sondern als Baustein für etwas Größeres benutzt, für sein Haus und sein Priestertum, in denen seine Herrlichkeit und seine Gegenwart mitten in einer unsicheren Welt aufscheinen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Wer sein Glaubensleben vor allem als private Angelegenheit versteht, übersieht leicht das Herz Gottes. Er hat dich nicht nur aus etwas heraus, sondern in etwas hineingerufen, in ein geistliches Haus und in eine priesterliche Gemeinschaft. Jede unscheinbare Veränderung deines Charakters, jedes stille Ja zu seinem Wort, jede geheilte Beziehung wird Teil dieses Aufbaus. Es darf dich trösten, dass nichts von dem, was der Herr in dir wirkt, isoliert bleibt. In seiner Hand wird dein persönliches Wachstum im Leben zu einem Stück sichtbarer Gemeinde, durch die seine Tugenden spürbar in unsere Zeit hineinreichen. Pilger mit einem ausgezeichneten Lebenswandel. Petrus spricht seine Leser als Fremdlinge von der Zerstreuung an und nennt sie später Beißassen und Fremdlinge. Diese Worte sind mehr als eine geografische Beschreibung. Sie fassen eine geistliche Existenzform, Christen gehören innerlich zu einem anderen Reich, während sie äußerlich mitten unter den Nationen leben. Darum schreibt er, Geliebte, ich ermahne euch als Beißassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Der Ort, an dem wir leben, mag zufällig erscheinen, unsere Lebensweise soll es nicht sein. Sie soll vom Himmel her geprägt sein, auch wenn der Boden, auf dem wir stehen, von Missverständnissen, Widerstand und Leid gezeichnet ist. Ihr seid keine weltlichen Menschen. Ihr seid Fremdlinge und Pilger, Menschen, die zu einem anderen Land gehören und durch ein fremdes Land reisen. Tatsächlich seid ihr auf dieser Erde Fremdlinge, denn ihr seid keine Bürger der Erde. Ihr seid himmlische Fremdlinge und geistliche Pilger. Dieser ausgezeichnete Lebenswandel wird nicht in einem Schonraum erprobt, sondern dort, wo Christen beobachtet, beurteilt und manchmal verleumdet werden. Petrus weiß um Situationen, in denen Gläubige als Übeltäter hingestellt werden. Doch er rechnet damit, dass gerade in solchen Spannungen etwas anderes durchscheint, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Der Tag der Heimsuchung ist nicht nur ein zukünftiger Gerichtstag, sondern auch jene Zeit, in der Gott Menschen in besonderer Weise besucht, durch Umstände, durch innere Ansprachen, durch Krisen. Wenn er so an Herzen arbeitet, kann der stille, beständige Lebenswandel seiner Kinder wie ein vorbereiteter Zeuge daneben stehen. Petrus zeichnet deshalb ein Bild von Pilgern, deren Verhalten in allen Lebensbereichen von derselben inneren Quelle gespeist ist. Es geht um Unterordnung unter staatliche Ordnungen um des Herrn Willen, um eine freudige, nicht berechnende Ehrerweisung, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Dieser Lebensstil ist keine angepasste Weltlichkeit, sondern gelebte Heiligkeit im Alltag. Er unterscheidet sich deutlich von der nichtigen, von euren Vätern überlieferten Lebensweise, weil er aus der Ehrfurcht vor Gott und aus der Liebe zur Bruderschaft wächst. Leiden und Widerstand ändern an diesem Maßstab nichts, sie machen ihn nur sichtbarer. Wer sich als Pilger versteht, rechnet damit, dass es Spannungen gibt zwischen dem, was Gott in seinem Wort zeigt, und dem, was in der Umgebung üblich ist, zwischen der inneren Freude an Christus und der äußeren Reaktion der Menschen. Doch gerade dieses Bewusstsein, auf der Durchreise zu sein, kann eine tiefe Gelassenheit schenken. Es erinnert daran, dass die letzte Auswertung unseres Lebens nicht durch Meinungen, Kommentare oder Urteile dieser Welt erfolgt, sondern bei dem liegt, der uns berufen hat. So wird der christliche Lebenswandel mitten in Leiden zu einem leisen, aber kräftigen Hinweis, es gibt ein anderes Bürgerrecht, ein anderes Licht, eine andere Hoffnung. Und in dieser Hoffnung darf der Weg durch Widerstände hindurch getragen und zugleich für andere zum Wegweiser werden. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Geliebte, ich ermahne als Beißassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Das Bewusstsein, ein Fremdling und Pilger zu sein, kann den Blick auf den eigenen Alltag verändern. Konflikte, schiefe Bilder von Christsein oder Ungerechtigkeit verlieren nicht ihre Schärfe, aber sie sind nicht mehr das Letzte. Sie werden Teil eines Weges, auf dem Gott deinen Lebenswandel als leises Zeugnis benutzt. Es darf dich ermutigen, dass er den langen Atem eines guten Wandels schätzt, auch wenn andere ihn erst spät oder gar nicht recht verstehen. In seiner Hand wird ein treues Leben unter den Nationen zu einem Ort seiner Heimsuchung, für dich und für Menschen um dich herum. Gnade als innere Kraft mitten in ungerechtem Leiden. Petrus lenkt den Blick mitten hinein in eine konkrete, schmerzliche Lebenssituation, gläubige Haussklaven, die sich Herren gegenübersehen, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Gott blendet solche Realitäten nicht aus. Er romantisiert weder Leid noch ordnet er Ungerechtigkeit klagloser Passivität unter. Stattdessen nennt er eine innere Wirklichkeit beim Namen, die in diese Spannungen hineinwirkt, denn dies ist Gnade, wenn jemand wegen eines Bewusstseins von Gott Betrübnisse erträgt, indem er ungerechterweise leidet. Gnade ist hier nicht nur eine phonsische Vergebungstat, sondern die gegenwärtige Wirksamkeit Gottes im Herzen eines Menschen, der unter Druck steht und sich doch an ihm orientiert. Denn dies ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Betrübnis erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn welchen Ruhm hättet ihr davon, wenn ihr sündigt und geschlagen werdet und es ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und leidet und es ertragt, ist dies Gnade bei Gott. Die Unterscheidung, die Petrus trifft, ist scharf, denn was für eine Herrlichkeit ist das, wenn ihr, während ihr sündigt und dafür geschlagen werdet, es erduldet? Wenn ihr jedoch standhaft ausharrt, während ihr Gutes tut und dafür leidet, ist dies Gnade bei Gott. Leiden als direkte Folge eigenen Unrechts ist bitter, bringt aber keine geistliche Ehre. Leiden, während man Gutes tut und in diesem Guten bleibt, ist von anderer Artikel. Hier wird der innere Motor sichtbar, der nicht aus Trotz oder masochistischer Duldsamkeit besteht, sondern aus dem Wirken des Dreieinen Gottes in uns. Diese Gnade bewahrt das Herz davor, hart zu werden, und die Seele davor, im Unrecht anderer zu versinken. Sie schenkt Kraft, an einem guten Tun festzuhalten, das äußerlich gerade keinen unmittelbaren Erfolg zeigt. Gnade in diesem Sinn ist eine innere Energie, die den Lebenswandel formt. Unmittelbar davor mahnt Petrus, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Wer sich innerlich als Knecht Gottes weiß, wird Freiheit nicht dazu nutzen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen oder eigene Verletzung in verdeckter Bosheit zu leben. Die Gnade formt ein anderes Reaktionsmuster, Sanftmut statt Gegengewalt, Wahrhaftigkeit ohne Verbitterung, Standhaftigkeit ohne kalte Distanz. Das bedeutet nicht, dass Grenzen und Schutz unnötig wären, es beschreibt die innere Qualität, mit der Christen selbst in angespannten oder ungerechten Beziehungen unterwegs sind. So wird das umwandelnde Werk Gottes spürbar, zunächst in der eigenen Seele, dann auch in der Atmosphäre um uns herum. Dass es sich hier nicht um eine abstrakte Idee handelt, zeigt der Zusammenhang mit Christus selbst direkt. Anschließend weist Petrus darauf hin, dass Christus für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Er trug das größte Unrecht, ohne zu sündigen, und vertraute sich dem, der gerecht richtet. In diesem Licht erhält unser ungerechtes Leiden eine neue Dimension, es wird zu einem Ort der Gemeinschaft mit Christus. Dort, wo wir um eines guten Gewissens vor Gott willen Betrübnis tragen, bedeutet er uns seine Nähe, und seine Gnade arbeitet tiefer als der Schmerz. Nicht jede Wunde wird hier vollständig geheilt, nicht jede Situation hier gelöst, aber nichts von dem, was in seinem Angesicht ertragen wird, ist vergeblich. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist Gnade, wenn jemand wegen eines Bewusstseins von Gott Betrübnisse erträgt, indem er ungerechterweise leidet. Denn was für eine Herrlichkeit ist das, wenn ihr, während ihr sündigt und dafür geschlagen werdet, es erduldet. Wenn ihr jedoch standhaft ausharrt, während ihr Gutes tut und dafür leidet, ist dies Gnade bei Gott. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Ungerechtes Leiden lässt sich nicht schönreden, aber es kann eingeordnet werden. Wenn das Bewusstsein wächst, dass Gnade mehr ist als ein früherer Startpunkt, sondern eine gegenwärtige Kraft, die inmitten von Unrecht trägt, erhält selbst das Dunkle einen anderen Horizont. Du bist in solchen Spannungen nicht auf deine eigene Zähigkeit zurückgeworfen. Der Gott der Gnade ist nahe und wirkt in deinem Inneren. Wo sein Wirken dein Verhalten prägt, wird Leiden nicht nur ertragen, sondern verwandelt in einen Ort, an dem seine Treue, seine Sanftmut und seine Kraft sichtbar werden. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur aus der Finsternis herausgerufen hast, sondern uns auch inmitten von Leiden und Ungerechtigkeit als lebendige Steine in dein Haus und als priesterliches Volk formst. Du kennst unseren Alltag, die verborgenen Kämpfe unserer Seele, die Spannungen in Beziehungen und den Druck von außen, und doch bist du als Hirte und Aufseher unserer Seelen bei uns. Lass deine Gnade in uns nicht nur trösten, sondern als innere Kraft wirksam werden, damit unser Lebenswandel unter den Menschen schön ist in deinen Augen und ein stiller Hinweis auf deine Gegenwart. Stärke alle, die ungerecht behandelt werden, mit einem guten Gewissen vor Gott und erfülle sie mit der Gewissheit, dass deine starke Hand über ihnen wacht und ihre Tränen nicht vergeblich sind. Möge dein Licht in unserem persönlichen Leben und in der gemeinsamen Bruderschaft so leuchten, dass Menschen um uns herum deinen Besuch erkennen und dich verherrlichen. In dir ist unsere Hoffnung, unser Halt und unsere Freude, auch auf dem Weg durch Leid. Amen.